Ja, willkommen in meiner Session Machine Learning in Azure. Ich bin Olivia Klose, ich bin Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH. Sie haben bestimmt, oder ist das hier Sie oder per Du? Du, okay, super, sogar besser. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon einige von meinen Kollegen getroffen, auch Technical Evangelist. Was wir halt machen, ist, wir reisen durch die Welt oder hier jetzt eher deutschlandweit und erzählen von den neuesten Technologien und machen die schmackhaft für euch, zum Beispiel für Techies, Entwickler und so weiter und so fort. Worauf ich mich konzentriere oder fokussiere, ist alles, was mit Daten zu tun hat, also eher so Big Data, Machine Learning und das dann auf unserer Cloud-Plattform Microsoft Azure. Kurze Frage vorweg, wer hat sich denn bereits sich mit Machine Learning sich auseinandergesetzt? Okay. Was ich jetzt in den nächsten 75 Minuten machen werde, ist erstmal eine kurze Einführung zu Machine Learning. Natürlich kann ich euch da jetzt nicht sofort aufschlauen oder ihr seid da jetzt nicht sofort die Data Scientist, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ja normalerweise studieren einige das über mehrere Jahre oder machen PhD darüber. Genau, fangen wir einfach mal an. Und zwar, wo sieht man denn, oder ich bin der Meinung, Machine Learning sieht man eigentlich in ziemlich vielen Szenarien. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist Netflix. Wer hat denn Netflix bei sich zu Hause? Okay. Ich bin ein Riesenfan von der Serie House of Cards. Und ich finde Netflix eigentlich in zwei Aspekten extrem interessant. Zum einen, also ich nenne das immer Big Data makes House of Cards. Weil Kevin Spacey, der Hauptdarsteller, und David Fincher, der Regisseur, die haben sich zusammengetan und sind zu einigen Hollywood-Studios gegangen, um eben die Idee mal zu pitchen mit House of Cards. Und die meisten Hollywood-Studios machen das ja immer so, dass sie erstmal sagen, ah, okay, klingt gar nicht so schlecht, wir machen mal eine Pilotenfolge, um zu sehen, wie das denn jetzt bei bestimmten ausgewählten Personen ankommt. Netflix dagegen hat natürlich ihre Zahlen da einfach durchanalysiert und die haben extrem viele Daten dabei, weil es ist ja nicht nur so, dass Netflix festhält, wie viele Sterne ich jetzt House of Cards gegeben habe oder Seven oder anderen Filmen, sondern Netflix weiß natürlich ganz genau, wie viele Folgen ich von House of Cards in einer Nacht durchgeguckt habe. Oder ob ich nach 10 Minuten einen Film so schlecht finde, dass ich den einfach ausgeschaltet habe. Das sind alles Daten, die Netflix auch bei sich hat. Und dementsprechend hat Netflix einfach ihre Daten analysiert und hat herausgefunden, okay, ziemlich viele von ihren Nutzern sind Riesenfans von Filmen mit Kevin Spacey oder Filmen von David Fincher und sind eigentlich auch große Fans von der BBC-Originalserie House of Cards. Und haben einfach eins und eins zusammengezählt und sind dann zu Kevin Spacey und David Fincher gegangen und haben gesagt, hey, wir haben unsere Zahlen analysiert, das passt schon. Hier habt ihr 100 Millionen Dollar, macht einfach gleich 2 Staffeln draus, nicht hier so eine Pilotenfolge. Ein Riesenrisiko, was sie eingegangen sind, hat sich aber für Netflix auf jeden Fall gelohnt. Das Zweite, was ich an Netflix auch sehr interessant finde, ist, natürlich bei Netflix denkt man immer an diese Recommender Engine, also den Empfehlungsdienst. Was würde denn Netflix mir empfehlen, was für Serien ich sonst noch angucken kann? Oder welche Filme noch interessant für mich wären. Und da haben sie vor einigen Jahren so einen Netflix Prize ausgerufen, also so ein weltweiter Wettbewerb, und haben gesagt, dieses Team oder derjenige, der einen Algorithmus findet, der besser ist als unser und natürlich allgemein der beste Algorithmus ist in Sachen Recommender Engine, kriegt 1 Million Dollar von uns als Preisgeld. 2011 hat Netflix auch gesagt oder hat geschrieben, dass 75% aller Filme, die auf Netflix geguckt werden, durch den Empfehlungsdienst kommen. Das heißt, also es ist ja nicht nur eine Empfehlung, sondern quasi dann ein Navigator. Beeinflusst ganz genau, was du als User oder du als Nutzer von Netflix gucken wirst. Das andere, was ich eigentlich ganz cool finde, so als Beispiel für Machine Learning, ist howold.net. Wer kennt diese Seite? Okay. Die Seite, oder erstmal ein paar Hintergrundinformationen dazu. Die Seite wurde gelauncht zu Microsofts größter Entwicklerkonferenz dieses Jahres, also Build. Und die Idee war einfach nur, okay, wir haben Data Scientists bei uns zu Hause und die haben natürlich das Wissen und das, dieses Machine Learning Wissen wollen wir dann rausbringen als API. Das heißt, Entwickler müssen jetzt nicht unbedingt Machine Learning lernen, sondern können ihre Apps anhand dieser Machine Learning APIs sozusagen intelligenter machen. Und hier wurden Face APIs hergenommen. Ich zeige das einfach mal kurz. Einen Augenblick. Hier, howold.net. Wie alt sehe ich aus? Und normalerweise ist das immer so eine etwas unangenehme Frage, die man bloß nicht irgendwie, oder ich würde jetzt nie jemanden fragen, so, hey, wie alt sehe ich denn eigentlich aus? Aber das ist letztendlich hier ganz witzig, wenn ich hier zum Beispiel ein Foto von mir nehme, analysiert das und anhand dieser Face APIs findet es erstmal raus, also wie alt ich aussehe und zum anderen auch noch ja, Geschlecht. Also 26, okay, gar nicht so schlecht. Ich könnte, also ich habe gestern zum Beispiel auch das Foto, oder jetzt wurde das hier auch erweitert mit Get a Human Opinion, also anhand von Crowdsourcing kann ich auch andere Leute weltweit fragen, okay, wie sehe ich denn jetzt tatsächlich aus? Das könnte dann als Feedback reinfließen, um diese, oder um dieses System da noch ein bisschen weiter zu verbessern. Machen, okay, ich muss da jetzt nicht weitere fragen. Ich nehme hier einfach mal ein anderes. Und zwar nehmen wir hier meinen Kollegen Chris Binder. Wenn ich den jetzt hier mal suchen würde. Und okay, hier sehe ich so eines von seinen Fotos, use this photo, und dann analysiert es. Also ich habe das jetzt eigentlich nicht mit ihm abgesprochen, hätte ich ihn vielleicht fragen sollen. Okay, 46, ich glaube, da ist er doch um einiges jünger. Aber ja, das, die Idee da war einfach, okay, 3 Wochen Zeit gehabt, etwas zu entwickeln, Machine Learning oder Face APIs hier reingepflanzt. Und das ist so viral geworden. Wir haben eher so mit vielleicht 2000 Usern gerechnet, aber innerhalb von 3 Tagen waren es gleich 30 Millionen Leute, die das genutzt haben. Interessanterweise auch sehr viele aus Schweden und der Türkei. Das ist so viral geworden. Genau zu dem Zeitpunkt kam das dann, kam auch der Film von den Avengers raus, also Age of Ultron. Und das hat ja sogar in New Yorker als Cartoon dann reingeschafft mit Ultron selber. Natürlich gibt es da noch viele witzige weitere Sachen, die man daraus finden kann. Also ja, wir haben Data-Driven Proof sozusagen, dass ohne Bart man jünger aussieht als mit Bart. Und das und dann, natürlich war dann immer die Frage, okay, how can I look even younger? Und daraus, also ich glaube, gestern hat unser Corporate Vice President für Machine Learning, der Joseph Sirosh, auf der Strata-Konferenz so 10 Minuten mal darüber erzählt. Und die Erkenntnisse, die wir herausgefunden haben, how to look younger, okay, erstens, man kann sich rasieren. Don't smile, anscheinend, wenn man sehr ernst aussieht, dann sieht man auch gleich jünger aus. Interessant. Ohne Brille sieht man dann auch gleich jünger aus. Und zum Schluss mit Donald Trump, wenn man eine Mütze oder eine Cappy trägt, sieht man dann auch gleich viel hipper aus und jünger. Das ist jetzt ein Beispiel von Machine Learning, weil ja Face Recognition, Object Recognition. Was dahinter steckt ist, ja okay, natürlich Frontend, Face APIs, erkennen, wie alt jetzt einer aussieht und was für ein Geschlecht das ist, weiblich oder männlich. Natürlich haben wir das dann auch schön visualisiert in einem Power BI Dashboard und dann können wir sehen, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht mal genau den Zeitraum, aber ja, 81 Millionen Menschen haben das, glaube ich, in einem Zeitraum von etwas mehr als einer Woche dann genutzt. Also ist eigentlich auch eine schöne Story fürs Skalieren, weil das natürlich, also wenn wir das alles powern würden von unserem Server im Keller, das würde einfach nur noch zusammenbrechen. Das haben wir dann eben schön alles über Azure skaliert. Wer kann das lesen? Genau, ich kann es auch nicht lesen. Was das heißen soll, ist referred. Handwritten Recognition oder Handschrifterkennung ist auch ein Bereich von Machine Learning. Und hier finde ich das interessant. Also natürlich wird das auch sehr stark in der Post eingesetzt, weil man möchte ja nicht jeden einzelnen Brief oder jede einzelne Adresse manuell durchlesen und dann, ah, okay, das soll jetzt Richtung Duisburg gehen oder nach München und so weiter und so fort. Nein, dieser ganze Prozess sollte schön automatisiert werden. Das heißt, ich habe gehört, 98% aller Briefe werden automatisch eben kategorisiert oder gleich weitergeleitet anhand dieser Handschriftenerkennung. Was ich auch interessant finde, ist, das hat um die 20 Jahre gedauert, bis man so weit gekommen ist. Weil bei Handschriftenerkennung, okay, wir haben ja selbst gesehen, das Erste, was wir da gesehen haben, konnten wir selber nicht lesen. Wie sollte das ein Rechner machen? Und ja, natürlich, wir könnten da ziemlich viele Regeln da aufbauen und dann irgendwie so ein Regelwerk von 1000 Regeln dann eingeführt haben, aber dann wird höchstwahrscheinlich oder mit höchster Wahrscheinlichkeit ein weiterer dazukommen, dessen Sauklaue irgendwie dieses ganze Regelwerk wieder sprengen würde. Dementsprechend ist da Machine Learning auch auf jeden Fall ja, sehr interessant. Wer kennt den Connected Chaos Showcase? Okay, wow. Das ist nämlich auch eines unserer Lieblings-Showcases für IoT und Machine Learning. Die Idee ist hier nämlich, also wir sind der Meinung, every company is a data company. Also jedes Unternehmen hat Daten, mit denen man was anfangen kann. Und an Agrarwirtschaft denkt man jetzt zum Beispiel nicht so wirklich, wenn es um IoT geht oder um Machine Learning wenigstens. Und hier haben wir ein Kundenengagement gehabt in Japan in Zusammenarbeit mit Fujitsu. Und da geht es erstmal darum, um eine Rinderzucht. Und als Inhaber einer Rinderzucht möchte man ja eigentlich das schön irgendwie kontrollieren. Kontrollieren heißt jetzt, wir möchten nicht, dass auf einmal unsere Herde sich verdoppelt oder ja, sich irgendwie ausartet, aber jetzt auch nicht irgendwie abstirbt. Wir möchten eigentlich schön kontrollieren, wie viele Kühe denn jetzt wirklich in unserer Herde da sind. Das heißt, es geht alles so in Richtung Fruchtbarkeit. Und da hat unser Kunde oder der Inhaber uns gesagt, also Kühe sind alle 3 Wochen extrem fruchtbar. Und das dann auch in einem Zeitfenster von 12 bis 18 Stunden. Und das dann meistens zwischen 10 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Hieße jetzt, als Inhaber müsste ich dann jeden Abend dann wach sein und gucken, okay, wer von meinen Kühen ist denn jetzt gerade extrem fruchtbar und könnte die dann dementsprechend befruchten. Was wir festgestellt haben, also es gibt ja vielleicht einige, die hier so ein Smartband oder Fitnessband haben und dann sagt man ja jedes Mal, okay, pro Tag sollte man ungefähr 10.000 Schritte laufen. Was ist denn jetzt die richtige Schrittanzahl für Kühe? Keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel so die typische Schrittaktivität einer Kuh, die einfach so vor sich hin lebt. Wenn eine Kuh fruchtbar wird, wird die auf einmal richtig hyper und läuft nur noch rum, also dementsprechend auch läufig sozusagen. Und sobald sie anfängt, wirklich nur noch rumzutrampeln, ist das sozusagen der Anfang dieses Fruchtbarkeitszyklus. Und was anhand von Machine Learning festgestellt wurde, ist, okay, 16 Stunden später ist dann der optimale Zeitpunkt, diese eine Kuh künstlich zu befruchten. Weiterhin haben wir dann festgestellt, wenn man das 2 Stunden vorher macht, ist das Kalb sozusagen, also höchstwahrscheinlich weiblich, und wenn man das 2 Stunden später macht, ist das Kalb höchstwahrscheinlich männlich. Das heißt, man kann das ideal schön kontrollieren, wie jetzt meine Herde sich irgendwie erweitert. Dementsprechend, also was Joseph Sirosh auch sehr schön gesagt hat, AI meets AI. Artificial Intelligence meets Artificial Insemination. Wie das dann schematisch aussieht, also ja, natürlich ein Tracker bei jeder Kuh, das kann man dann schön irgendwie konsolidieren in einem Dashboard, was man dann zu Hause sieht, weil ich möchte ja nicht irgendwie für jede einzelne Kuh irgendwie einen Alert haben, sondern alles schön im Überblick, sagen wir mal ein Dashboard, und die dann irgendwie so ein Alert dann gibt und sagt, ah okay, Kuh Nummer 365 ist gerade extrem hyper, wir können jetzt bestimmte Vorbereitungen vortreffen. Okay, wir haben jetzt so ein paar Szenarien gesehen und da gibt es natürlich bestimmte Schritte, die man immer durchgeht, wenn man extrem viele Daten zusammengesammelt hat. Normalerweise fängt man erstmal an, okay, was ist denn eigentlich passiert? Zum Beispiel, wenn ich hier mein Online-Geschäft habe oder wenn ich einfach mein Fahrradgeschäft habe und die Daten habe von all den Kunden, was sie denn gekauft haben. Und dann möchte ich wissen, welche Fahrradmodelle waren denn extrem beliebt? Und daraufhin kann ich dann ja mehr von diesen Fahrradmodellen kaufen und so weiter und so fort. Also erster Schritt, what happened? Das nächste, why did it happen? Also warum fliegen denn jetzt auf einmal 50% aller meiner Kunden genau auf dieses Fahrradmodell? Ist das jetzt irgendwie ein Trend oder so ähnlich? Aber diese ersten zwei Schritte sind typischerweise Business Intelligence. Was ich interessanter finde, sind dann die nächsten zwei Schritte. Und zwar, what will happen? Also geht dann Richtung Advanced Analytics. Da kann man sehr gut irgendwie Recommender Engines nehmen. Nehmen wir mal an, wenn jetzt ein Kollege genau in dieses Fahrradgeschäft reingeht, was kann man ihm denn jetzt genau empfehlen? Basiert darauf, dass er dieses Fahrrad gekauft hat, dann so ein Schloss, ein Helm und so weiter und so fort. Und dann, what should I do, eben alle möglichen Prozesse noch weiter optimieren. Und was wir dafür haben, ist, was wir nennen Cortana Analytics Suite. Wurde announced im Juli und also ist, glaube ich, ab heute verfügbar zum Erwerben. Und die Idee von Cortana Analytics, oder ich kann es einfach mal vorlesen, enable more people to produce intelligent actions. Also nochmal, wir wollen alle Menschen oder empowering people, wir möchten alle Menschen dazu enablen oder dazu bringen, tatsächlich etwas mehr aus den Daten zu gewinnen. Also wirklich Aktionen abzuleiten von den Daten. Was hinter diesem Paket steckt, sind extrem viele unterschiedliche Dienste. Alle zum größten Teil basiert auf Azure. Angefangen natürlich mit, wir müssen ja die Daten erstmal sammeln, also klassisch so ein Staudamm an Daten abgespeichert haben. Darunter gibt es dann eben Event Hub zum Beispiel, wenn es gerade so in IoT-Szenarien, wenn es darum geht, wir haben hier unsere Tausenden von Sensoren in dieser einen Produktstraße und die schießen sozusagen einmal pro Sekunde irgendeinen Wert rein und die müssen ja erstmal alle aggregiert werden und dafür gibt es Azure Event Hub und jetzt auch noch IoT Hub. Dann daraufhin Big Data Store, da gibt es zum Beispiel jetzt auch ganz neu Azure Data Lake, wo es darum geht, also sowas wie das HDFS oder das Hadoop Distributed File System auch auf Azure zur Verfügung zu stellen. Was ich interessanter finde, ist dann tatsächlich dieses Machine Learning and Analytics und da gibt es eben HD Insight, also Hadoop auf Azure als voll gemanagter Service, Azure Stream Analytics, da geht es darum, sozusagen Datenflüsse on the fly zu analysieren. Wer kennt sich zum Beispiel mit Storm aus? Okay, Storm ist sozusagen die Open-Source-Komponente in Hadoop, die sich genau um solche Datenflüsse sich kümmert. Was ich jetzt meine mit Datenflüsse analysieren, da gebe ich immer gerne die Analogie mit Autobahnen. Mein Kollege ist der Meinung, dass 25% aller Autofahrer eigentlich abgelenkt sind während des Autofahrens durch die Nutzung mobiler Endgeräte. Wenn ich das jetzt testen möchte an der Autobahn und das jetzt SQL statisch jetzt machen möchte, hieß es, ich stelle mich an der Autobahn und bitte all die Leute, die jetzt vorbeifahren, erstmal hier in den Parkplatz reinzufahren, da zu parken. Und dann mache ich mal einen Cut und zähle einfach komplett durch, wie viele Leute jetzt gerade ein Handy in der Hand haben. Erstens ein bisschen kompliziert oder unnötig viel Arbeit und zweitens ist das Ergebnis dann verfälscht, weil ich weiß, dass wenn ich stehe oder nicht mehr Auto fahre, dann würde ich schon mal auf mein Handy gucken. Dementsprechend gibt es sowas wie Stream Analytics oder Storm in der Open Source Welt, wo es darum geht, okay, ich kann definieren, ich möchte wissen, wie viele Autofahrer, die in einem Zeitfenster von 5 Minuten vorbeigeschmettert sind, hatten gerade ein Handy in der Hand. Und bei Stream Analytics kann man das dann in einer SQL-ähnlichen Sprache dann definieren. Und dann ist natürlich immer die Frage, was heißt denn jetzt wirklich Zeitfenster? 5 Minuten Zeitfenster, was dann da draufgereiht immer verschoben wird oder sollte das ein 5 Minuten Zeitfenster, was um 1 Minute immer wieder verschoben werden? Das kann man alles genauer definieren, sei es jetzt ein Tumbling Window, Hopping Window und Sliding Window. Worauf ich mich jetzt hier in dieser Session eher konzentrieren möchte, ist Azure Machine Learning. Und die Idee von oder die Vision von Azure Machine Learning ist, sozusagen Machine Learning zu demokratisieren. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, wenn man an Machine Learning denkt, das kommt gleich. Das kommt gleich in der nächsten Slide. Aber danke für die Frage. Weil genau, bei Machine Learning erstmal ist das so ein Buzzword und viele denken erstmal, oh, mit Machine Learning kann ich erstmal gar nicht anfangen, weil dafür bräuchte ich ja erstmal ein PhD in Statistik oder wie auch immer. Hier ist die Idee, einfach Machine Learning so zu demokratisieren, dass jeder tatsächlich, jeder, der Zugang zu Daten hat, Machine Learning auch anwenden kann. Und da kommen wir dann gleich auf die Frage, was ist denn jetzt wirklich Machine Learning? Eine sehr gängige Definition von Machine Learning ist folgende. Also wir haben unsere Beispieldaten oder historische Daten und möchten eigentlich, dass Rechner selbstständig lernen, was denn da jetzt für Strukturen da vorhanden sind. Und dieses Modell oder diese Strukturen, die dann der Rechner selbstständig gelernt hat, werden dann angewandt bei künftigen oder weiteren Daten. Ein paar Analogien dazu oder Beispiele, um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen. Wir wissen, ein Kollege hat ja einen 3-jährigen Sohn und ist zum Beispiel bei ihm vorbeigegangen und hat dann gesagt, hey Alter. Natürlich, mein Kollege war nicht so begeistert davon und hat gesagt, okay, Kleiner, das darfst du nicht zu mir sagen, das könntest du zu deiner Mutter zum Beispiel sagen. Das Kind hat dann registriert, okay, demnächst nicht mehr meinen Vater jetzt Alter nennen, aber das könnte ich demnächst bei meiner Mutter ausprobieren. Das heißt also, es probiert einfach oder es geht hier erstmal um Observierungen oder es hat observiert, dass, okay, Vater darf ich nicht Alter nennen, hat das als Feedback reingenommen und wird dann demnächst seine Mutter dann Alter nennen oder Alte, was sehr interessant sein könnte. Dementsprechend, also die Analogie zu dem Kind ist insofern, dass es ja nicht so ist, dass wenn man 5 Jahre alt ist, hat man alles Mögliche observiert und alles in diesem Moment gelernt, sondern das ist ein iterativer Prozess. Das heißt, es wird immer weitere Observierungen dann reinnehmen, das als Feedback dann reinstecken und dann das System sozusagen oder das Gehirn dann weiter tweaken. Ich werde noch ein Beispiel genauer durchgehen, wo ich so einen Machine Learning Prozess mal wirklich Schritt für Schritt durchgehe. Da ist natürlich die Frage, wann soll ich denn oder wann ist das ein Machine Learning Problem? Und Pi mal Daumen kann man sagen, okay, wenn das ein sehr komplexes Problem ist, also wenn man das nicht selber kodieren kann. Beispiel Handschrifterkennung. Das ist viel zu komplex, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, eben etwas zu schreiben, dass es anhand eines Regelwerkes nicht abdeckbar ist und dementsprechend muss man da Machine Learning einsetzen. Wie gesagt, wieder Machine Learning wird dann automatisch selber Modelle oder Strukturen erkennen, um das dann weiter anzuwenden. Als nächstes ist, wenn es einfach viel zu viele Daten sind und da ist ein klassisches Beispiel Spam Detection, also ja, Junk Folder, natürlich wird das immer wieder noch dazu lernen, welche E-Mail denn jetzt wirklich als Junk zählt und welche nicht. Wenn das hier too specialized, wenn das zu personalisiert ist, weil jeder denkt ja, Kunde ist König, ich möchte eigentlich genau die Empfehlungen haben, die nur auf mich passen und ich möchte nicht so denken, dass jetzt irgendwie 1000 andere genau in mein Schema auch reinpassen. Aber dementsprechend möchte ich genau personalisierte Empfehlungen haben. Und als letztes, wenn es so ein autonomes Gerät sein soll, wie zum Beispiel AI-Gaming. Hier geht es darum, okay, ich habe, oder bei einigen Kundenengagements heißt es dann immer so, ja, ich möchte Predictive Analytics machen oder Machine Learning, ja, historische Daten haben wir eine ganze Menge. Das Problem ist aber immer, viele denken, okay, ja, dann kann ich einfach meine Petabytes an Daten reinschieben in dieses Machine Learning Konstrukt und dann sagt es mir automatisch, was ich am Montag machen soll. Ist nicht der Fall. Natürlich ist da viel Feature Engineering dahinter. Mit Feature Engineering meine ich, okay, wenn wir hier unsere Petabytes an Daten haben mit 40 Spalten, sagen wir es mal so, dann muss ich erstmal herausfinden, welche von denen sind jetzt wirklich relevant. Und hierbei ist es auch wichtig, Petabytes an Daten, das ist viel zu viel. Also für Machine Learning reden wir meistens von eher so Gigabyte an Daten, nicht Petabyte an Daten. Das ist eher Big Data, Messy Data. Und da wollen wir erstmal rausfinden, welche sind denn jetzt wirklich relevant. In einem Kundenengagement zum Beispiel hatten wir anfangs einen Datensatz von mehr als 6 Millionen Datenpunkten gehabt. Und nach 4 Tagen haben wir Schritt für Schritt alles Mögliche herausgefiltert, sodass wir letztendlich knapp über 1 Million Datenpunkte haben, die wirklich relevant waren für ein System oder für ein Machine Learning System. Weil letztendlich, wenn die Daten Müll sind, wird das Modell auch Müll sein. Dementsprechend, also da ist noch ein ziemlich guter Blogartikel von einem Data Scientist von uns, wo er genau definiert, was sind denn jetzt wirklich die Kriterien für ein Machine Learning Problem oder was sind das für Daten? Und da muss am Anfang schon die Frage ganz klar gestellt werden. Nicht sowas wie, ich möchte herausfinden, wie sich Leute jetzt in einer Shopping Mall bewegen oder sich verhalten. Das ist viel zu wischiwaschi. Hier geht es eher darum, okay, was möchte ich meinem Kunden als nächstes Geschäft empfehlen, basiert darauf, was für Geschäfte er oder sie bisher gesehen hat. Relevant Data, also genau die relevanten Daten, nicht. Also mich interessiert in diesem Fall jetzt nicht unbedingt, also was für, ich weiß nicht, Hobbys könnte auch interessant sein, aber auf jeden Fall Daten, die jetzt nicht zu dieser einen spezifischen Frage irgendeine Auswirkung hat. Also wie das Wetter ist, hat jetzt keine Auswirkung darüber, ob ich bei Sarah was einkaufen möchte oder nicht. Accurate Data, also es sollte schön genau sein. Connected Data, ja, wir haben normalerweise nicht nur einen Datensatz, sondern ziemlich viele Datensätze, die dann miteinander verbunden werden sollen. Ist natürlich Common Sense, die sollten dann irgendwie miteinander gemappt werden. Und dann a lot of data, also wenn wir einen Datensatz haben von, sagen wir, 1000 Datenpunkten, ist das leider viel zu wenig für ein Machine Learning Problem. Genau, gehen wir hier mal einen Machine Learning Prozess einfach mal durch. Das ist extrem vereinfacht. Wir fangen erstmal an mit Daten, mit Rohdaten. Und wie gesagt, normalerweise, wenn wir Rohdaten haben, sind die jetzt nicht so schön strukturiert, dass man die alle gleich in Excel reinkopieren kann. Nein, überhaupt nicht. Deswegen müssen wir als nächstes erstmal diese Daten etwas säubern, transformieren oder eben genau die relevanten Informationen rausholen. Sobald wir das gemacht haben oder noch weitere mathematische Operationen darauf laufen gelassen haben, können wir dann endlich unser Modell bauen. Und beim Modellbauen, da gibt es unterschiedliche Algorithmen, die man hernehmen kann. Nehmen wir zum Beispiel an, so ein Problem wie binäre Klassifizierung. Was das ist, ist, erstmal Klassifizierung ist, wir haben hier jetzt unsere vielen Datenpunkte und möchten die jetzt kategorisieren in eine bestimmte Anzahl von Eimern sozusagen. Binäre Klassifizierung ist, wenn es da genau zwei Eimer da sind. Nehmen wir mal an, ich werde später ein Beispiel mit Titanic machen, wenn es darum geht, jetzt die Überlebenschancen auf der Titanic zu berechnen. Und da gibt es nur zwei Resultate. Entweder du hast überlebt oder du hast nicht überlebt. Da gibt es nichts irgendwie dazwischen, irgendwie so, ja, du hast jetzt halb überlebt. Nein, es gibt nur zwei Eimer, dementsprechend eine binäre Klassifizierung. Sobald wir dann ein Modell gebaut haben, wollen wir das natürlich auch anwenden und dementsprechend der letzte Schritt Predict. Also wir nehmen dieses Konstrukt oder dieses Modell her, um bei künftigen Daten dann sozusagen Vorhersagen zu geben. Also eigentlich mache ich immer Vorhersagen in Quotation Marks, weil letztendlich sind das ja nur Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier auf der Titanic überleben würde? Letztendlich geht es bei Machine Learning immer darum, okay, wir haben jetzt eine Funktion mit irgendwelchen Eingabedaten, sei es jetzt eine Matrix oder eine Tabelle. Und als Output sollte dann sowas wie Y kommen, so ein Wert. Hier in dem Titanic-Beispiel wäre das sowas wie Überleben oder Nicht-Überleben. Und mit Machine Learning möchten wir diese Funktion F eigentlich, soweit es geht, approximieren oder vorhersagen, damit wir das bei künftigen Daten auch hernehmen können. Dieses Approximieren ist immer ziemlich schwierig. Letztendlich ist das eine Hypothese, die wir einfach in den Raum stellen und testen wollen. Als Ergebnis von dieser Hypothese wäre dann sowas wie Y-Hut, weil Y-Hut sollte so nah wie möglich an Y sein, aber ist nicht zwingend der Fall, dass das immer das Gleiche ist. Dementsprechend, um ein Modell zu bewerten, vergleichen wir dann immer Y, also die Wahrheit sozusagen mit Y-Hut, also mit der Vorhersage, um zu sehen, okay, inwieweit sind die denn jetzt genau das Gleiche. Nehmen wir mal an, wir möchten jetzt einfach rausfinden, ob ich jetzt draußen Tennis spielen sollte oder nicht. Und ich nehme nur drei bestimmte Kriterien ich achte nur auf drei bestimmte Kriterien. Zum einen die Wetteraussicht, also soll es sonnig sein, wolkig oder soll es regnen. Als zweites Kriterium nehme ich einfach nur, wie kalt ist es denn draußen oder wie warm ist es draußen, dementsprechend die Temperatur. Und als drittes, wie windig ist es draußen. Und basiert auf diesen drei Kriterien sage ich dann zum Schluss, ja, beste Umstände, um draußen zu spielen oder eben nicht. Wir sehen die Eingabewerte, Forecast Temperature Windy, und als Ergebnis sollte dann eben spielen oder nicht spielen sein. fangen wir an, wir haben jetzt unsere Daten bekommen. Normalerweise sind die Daten jetzt nicht so schön. Das heißt, es gibt da immer irgendwelche Ausreißer. Nehmen wir mal an, hier Temperatur sehr niedrig. Passt jetzt nicht in dieses Schema von niedrig und hoch. Oder hier bei Forecast, also Wetteraussicht, ja okay, da sind jetzt Schäfchenwolken. Das könnte ich dann einfach gleichsetzen mit wolkig. Das dauert dann schon eine Weile, um einfach nur mal rauszufinden, okay, was soll ich denn jetzt aus diesem Wert machen, was jetzt nicht wirklich in das Schema reinpasst. Und klassischerweise einfach dieses Data Cleaning beansprucht 80% der Zeit eines Data Scientists. Das wird immer wieder unterschätzt, aber das ist tatsächlich das, was am wichtigsten ist, weil wie gesagt, wenn das Mülldaten sind, wird das Modell auch sehr schlecht sein. Man kann natürlich das noch weiter komprimieren, sei es jetzt all diese Werte dann als Zahlenwert zu übersetzen, um da noch ein bisschen mehr reinzupressen. Aber dann kommen wir zum nächsten Schritt, und zwar Building a Model, ein Modell zu bauen. Das ist eines von vielen Möglichkeiten, ein Modell zu bauen. Ich habe hier jetzt einen bestimmten Algorithmus hergenommen, einen Entscheidungsbaum, und habe dann basiert auf den Daten, die mir gegeben sind, ebenso einen Entscheidungsbaum gebaut. Selbst einen Entscheidungsbaum kann man unterschiedlich aufbauen. Deswegen viele Wege führen nach Rom sozusagen. Hier gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ein Modell zu bauen. Nehmen wir dann als nächstes, oder der letzte Schritt wäre dann tatsächlich, dieses Modell anzuwenden. Wir haben jetzt drei neue Werte bekommen. Ah, okay, ich bin schon gleich weitergekommen. Es ist sonnig, es ist recht kalt, aber es ist nicht windig. Und dann gehe ich anhand dieser drei Kriterien einfach entlang dieses Entscheidungsbaumes und sehe, ah, okay, zum Schluss sagt es, ja, beste Aussichten, um draußen eben zu spielen, und gebe das dann zurück an diese neuen Daten, so, ja, Olivia, jetzt kannst du rausgehen und spielen. Natürlich könnte ich dann, oder wenn ich dann rausgehe und spiele, dann wird das auch als Feedback reingeflossen in dieses Modell. Wenn ich aber nicht rausgehen sollte, sollte das natürlich auch festgehalten werden als Feedback, um das Modell noch weiter zu verbessern. Es gibt, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Machine Learning Modelle, die weit verbreitetsten sind so Support Vector Machines, Neural Networks, also so neuronale Netze, um das Gehirn nachzubauen, oder Decision Trees, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, solche Entscheidungsbäume. Dann natürlich ist immer die Frage, okay, wenn es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, so ein Machine Learning Modell zu bauen, was ist denn jetzt das richtige Modell? Wie kann ich jetzt ein Modell wirklich bewerten? Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier sowas wie eine Confusion Matrix oder im Deutschen Wahrheitsmatrix. Und in diesem Fall jetzt mit der binären Klassifizierung haben wir, wie gesagt, zwei ganz klare Klassen. True oder False. Positiv oder negativ. Und dann sehen wir hier eben diese Matrix mit True Positive, False Positives und so weiter und so fort. Und darauf basiert gibt es dann noch weitere Bewertungskriterien oder Measures, unter anderem Precision, Accuracy und Recall. Ich möchte da jetzt nicht so genau darauf eingehen, weil ich möchte eher zeigen, okay, wie man das jetzt in Azure Machine Learning danach machen kann. Warum jetzt diese Confusion Matrix so wichtig ist, also warum reicht es nicht einfach zu sehen, okay, True Positives, das reicht. Das ist natürlich immer so ein Case-by-Case-Szenario. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fall haben, wo es darum geht, einem Patienten zu sagen, dass er Krebs hat, ist es natürlich extrem wichtig, dass das ein True Positive ist. Wenn das jetzt ein False Positive ist, hieß es, wir würden jetzt unserem Patienten sagen, er hat Krebs, was er aber eigentlich nicht hat. Und der arme Patient denkt jetzt, okay, ich habe jetzt nur noch 2 Jahre zum Leben und tobt sich wahrscheinlich aus oder ja, mal schauen, wie sich das dann ausartet. Aber das ist genau das, was wir ja verhindern wollen. Dementsprechend muss man gerade bei so Bewertungen dann immer noch mal genauer drauf gucken, okay, wie hoch ist denn die Zahl von False Positives oder False Negatives? Die Herausforderungen, die man so bei so Data Science allgemein immer gesehen hat, ist zum einen, okay, wir wollen ja diese Skilled Data Scientists haben, und diese Data Scientists sind mittlerweile sowas von überhyped, dass man gleich denkt, okay, das sind die Götter, die können hacken, die können Statistik und die kennen sich anscheinend auch extrem gut aus in dieser einen, also haben extrem gutes Fachwissen, und mit denen könnte man jetzt nur noch Millionen von Umsätzen machen. Natürlich, es ist extrem wichtig, so einen Data Scientist zu haben, aber wie kann man das denn noch weiter skalieren? Dann auf der anderen Seite Infrastructure. Ich habe jetzt vor meiner Microsoft-Zeit mich auf naja, Machine Learning in der medizinischen Bildgebung konzentriert. Und da war es immer so eine Sache, ich habe alles in MATLAB oder C++ geschrieben, habe dann einfach mal ein Experiment laufen lassen und 2 Tage später, nach schön viel Crunching, habe ich dann endlich irgendwelche Ergebnisse bekommen. Normalerweise waren die Ergebnisse dann auch recht frustrierend. Das heißt, man musste diesen ganzen Prozess nochmal von vorne machen. Und diese Infrastruktur erstmal zu haben, um das noch weiter irgendwie zu skalieren, die war bisher nicht wirklich vorhanden. Dann natürlich Time. Hier sehen wir, oder in dem Beispiel mit meinem Studium, es hat immer super lange gedauert, bis ich endlich zu Ergebnissen gekommen bin. Und wenn man dann ein Modell gebaut hat, möchte man das auch schön weit global skalieren. Und da versucht Azure Machine Learning eben genau diese Challenges zu begleichen. Natürlich angefangen mit den Daten, die zum einen in der Cloud dann abgespeichert werden können, aber wenn die lokal sind, kann man die auch hernehmen, die müssen aber dann auch erstmal hochgeladen werden in einem Azure Blob Storage. Dann daraufhin mit dem Azure Machine Learning Studio, was dann eine browserbasierte Anwendung ist. Das heißt, man muss nichts installieren, man braucht keine zusätzliche Hardware und Sie können einen Browser Ihrer Wahl nehmen. Da können Sie dann sich einfach austoben, da ein Machine Learning Modell zu bauen. Und ich nenne Machine Learning, Azure Machine Learning immer sehr gerne so wie Visio für Data Scientists. Das heißt, ihr müsst da nichts programmieren, sondern ihr könnt dann einfach Module zusammenklicken per Drag and Drop. Das zeige ich euch danach noch. Wenn wir dann also unser bestes Modell gebaut haben in Azure Machine Learning, wäre dann der nächste Schritt, okay, wir möchten das ja auch schnell skalieren. Typischerweise haben die meisten Data Scientists in Sprachen wie R geschrieben oder Python, haben dann 3 Monate an ihrem besten Modell gearbeitet und haben das dann an das Entwicklerteam weitergegeben, so für die Produktion. Normalerweise war das aber in einer anderen Programmiersprache, das heißt, das musste erstmal übersetzt werden und dann ist natürlich auch wieder etwas an Zeit verloren gegangen. Hier der Schritt ist einfach, wir haben hier ein Machine Learning Modell, das können wir gleich deployen oder publizieren als Webservice und diesen Webservice kann man dann sehr schnell in eine App oder ein Dashboard rein integrieren. Da möchte ich einfach mal mit euch eine Demo durchgehen und zwar Surviving on the Titanic. Einen Augenblick. So, womit ihr anfangen sollt, ist auf jeden Fall die Seite studio.azureml.net. Also das ist, wenn ihr euch eines merken müsst, dann einfach nur diese eine Seite, weil damit könnt ihr einfach gleich anfangen und selber das mal ausprobieren. Okay. Ich Internet. Okay. Oh Mist. Es läuft, oh Mann, okay. Internet. Oder ich versuche mal dieses Internet, einen Augenblick. Super, okay. Gut, wir sind jetzt hier in Azure Machine Learning Studio und das ist jetzt erstmal die Homepage. Natürlich, okay, get started. Was ich hier ganz cool finde, ist, Azure Machine Learning ist zum Teil separat von Azure an sich. Das heißt, wenn ihr keine Azure Subscription habt, keine Sorge, ihr könnt das auch einfach so ausprobieren. Einfach hier auf Get Started klicken und dann könnt ihr mit eurer Outlook-Adresse oder Yahoo-Adresse oder wie auch immer einfach mal ausprobieren. Und das ist dann kostenlos. Was jetzt hier die Limitierung ist, ist, glaube ich, einfach nur, wie viele Daten man da jetzt bearbeiten kann. Und hier ist, glaube ich, die Limitierung dann bei 10 Gigabyte. Hier zum einen Home und dann, was ich gerne zeige, ist Gallery. Hier auch ganz neu Cortana Analytics Gallery, weil das ja eben vor kurzem rausgekommen ist. Und hier sieht man zum einen eben diese Machine Learning APIs, die ich erwähnt habe während des howold.net Showcases. Hier zum Beispiel Face APIs, wo man das ziemlich leicht rein integrieren kann. Was ich gerne zeige, sind die Experimente. Und ganz nach dem Motto, also sharing is caring, sobald ich ein Modell gebaut habe, was ich für richtig gut halte, kann ich das zum Beispiel auch gleich hier publizieren, sodass andere Leute davon auch lernen können. Wenn ich hier weiter runter scrolle, sehe ich dann eben genau dieses Bild von der Titanic. Und das gibt dann sozusagen ein Experiment schon vor, wie man diese Daten oder diese Passagierdaten, die wir haben von der Titanic, bearbeiten können. Woher diese Daten kommen, sind hier von Kaggle. Kaggle ist sozusagen ein weltweiter Wettbewerb für alle möglichen Data Scientists. Das heißt, also da sind auch Daten von, also Otto Versand hat zum Beispiel auch seine Daten hergegeben und hat gesagt, hey, ich möchte mal sehen, was die Data Scientists weltweit denn da herausfinden können mit unseren Daten. Und wenn der Algorithmus dann besser ist oder die Ergebnisse besser sind als das, was sie jetzt bei sich vor Ort haben, ist das natürlich auch eine Win-Win-Situation, also vor allem für Otto Versand. Ihr könnt, also wenn ihr das mal angefangen habt oder wenn ihr hier auf Azure Machine Learning Studio dann geht, könnt ihr gleich das öffnen. Okay. So, und dann melde ich mich dann gleich genau in meinem Workspace da an. Hier habe ich dann mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt zum Teil auch in Westeuropa vorhanden. Hier habe ich schon mehrere Arbeitsbereiche eingerichtet. Diese Arbeitsbereiche könnt ihr in dem Azure Management Studio einrichten. Wenn ihr das nicht macht, dann wird automatisch sowas wie hier Live Closes Workspace dann eingerichtet. Ich nehme das einfach und sage, okay, passt schon. Und dann wird das gleich in mein Studio hier rein kopiert. Wir sehen hier auch, dass ich in diesem Arbeitsbereich schon zwei Experimente hier erstellt habe. Das eine Recommender Restaurants, das heißt, basiert auf Daten, so wie viele Leute oder Leute irgendwie aus italienischen Vierteln mögen sehr gerne diese italienischen Restaurants, aber auch nur wirklich diese fünf und so weiter und so fort. Und darauf basiert könnte ich dann einen Empfehlungsdienst oder ein Empfehlungsmodell dann bauen. Endlich. Okay, es öffnet sich so langsam, super. Okay, building a classification model in Azure ML. Also letztendlich berechnen wir einfach mal die Überlebenschancen auf einer Titanic. Gucken wir uns erstmal den Datensatz an. Okay, ich gehe hier auf Visualize, auf Titanic Dataset und sehe, okay, es sind jetzt nicht wirklich viele Datenpunkte, die wir hier haben. Wie ich ja schon vorher erwähnt habe, es sollten auf jeden Fall mehr als 1000 sein. Weniger als 1000 oder hier in diesem Fall, das ist ein viel zu kleiner Datensatz, aber reicht jetzt erstmal für eine Demo aus. Und wir sehen hier, dass wir 12 Spalten haben. Was sind das denn jetzt hier für Spalten? Also die erste Passenger-ID ist jetzt nicht relevant, weil ich hoffe, dass jetzt dadurch, dass ich jetzt der fünfte Passagier bin, dass das jetzt keine Auswirkungen hat auf meine Überlebenschancen. Dann hier Survived, das ist natürlich diese Spalte, die für uns am wichtigsten ist. Weil wir möchten das ja sozusagen vorhersagen, ob du jetzt überleben würdest oder nicht. Und wir sehen, das ist binär. Hier zwei Unique Values und dann Numeric Feature. Also okay, das ist eine Zahl, hat es erkannt. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir hier auch ein Histogramm. Leider, wie wir ja alle wissen, haben die meisten das nicht überlebt. Dann sehen wir hier noch weitere Spalten, wie zum Beispiel die Klasse, das hat auf jeden Fall welche Auswirkungen und hier auch Namen. Jetzt diese Namensspalte können wir danach auch rauskicken, weil das hat jetzt, also ich glaube, in so einer Situation macht es keinen Unterschied aus, ob ich jetzt Jennifer heiße oder nicht, ob ich jetzt da einen Platz ergattern kann auf einen dieser Rettungsboote. Dann natürlich wichtig, Geschlecht, wie alt. Was diese zwei Spalten hier aussagen, SIP, SP, ist kurz für Sibling and Spouse. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Freund hingehen würde oder mit meiner Schwester, dann würde ich da eine 1 hin tun. Die nächste Spalte, und zwar Parch, steht für Parents and Children. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern hingehen würde oder wenn ich schon eine Familie gegründet hätte mit meinen Kindern, dann auf der Titanic wäre. Fair natürlich, wie viel ich dafür gezahlt habe. Und wahrscheinlich hat das auch eine Auswirkung, wann ich auf die Titanic gestiegen bin. Die Titanic hat angelegt an drei verschiedenen Orten. Ich merke mir immer nur Southampton, eben hier S. Die anderen zwei vergesse ich immer wieder. Aber das sind zwei andere Städte, angefangen einmal mit C und einmal mit Q. Okay, gut. Jetzt haben wir uns diese Daten mal angeguckt. Der nächste Schritt wäre ja dann erstmal, diese Daten zu säubern. Hier in diesem Fall säubern hieße, okay, die nicht relevanten Spalten rauskicken. Und was machen wir mit den Datenpunkten, wo einige Werte fehlen? Wie zum Beispiel, was, wenn wir nicht wissen, wie alt jetzt diese Person ist? Und das Alter hat schon, also ich glaube, hat schon ein paar Auswirkungen darauf. Das heißt, das nächste Modul, Project Columns, in Deutsch projizieren, also bestimmte Spalten projizieren oder in SQL-Sprache Select oder Drop. Hier in diesem Fall kicken wir einfach vier Spalten raus, und zwar einmal Passenger-ID, den Namen, die Kabine und Ticket. Kabine haben wir jetzt rausgekickt, weil das sind Informationen, die wahrscheinlich auch in dieser Spalte mit der Klasse schon enthalten ist. Also erste, zweite oder dritte Klasse. Wie man das macht, ist, oder woher oder wie definiert man denn jetzt, welche Spalten man hernimmt? Dafür geht man hier auf der rechten Seite auf Launch Column Selector und dann kann man hier definieren, okay, wir fangen erstmal an mit allen Spalten und möchten jetzt eigentlich eine Blacklist erstellen. Also die Spalten, die wir rauskicken möchten, und kriegen das dann hier schön irgendwie aufgelistet als Dropdown und sehen hier Passenger-ID, Name, Cabin und Ticket. Passt schon. Das nächste ist dann Metadata Editor. In anderen Worten, wir wollen jetzt einfach ein paar Spalten umbenennen. Zum Beispiel diese eine Spalte, wo besagt wird, ob ich da jetzt mit Geschwistern hingegangen bin oder mit meinem Freund oder mit meinem Ehemann oder wie auch immer. Und hier sehen wir, Cast and Rename Columns. Also, was wir hier machen, wir haben bestimmte Spalten hergenommen und definieren, dass das wirklich Kategorien sind und keine String-Werte sozusagen. Das haben wir dann hier definiert mit Make Categorical und haben diese dann auch gleich umbenannt. Als nächstes wäre dann eben diese Umbenennung der Spalten, die ich vorher erwähnt habe, mit Sibling and Spouse und Parents and Children. Okay, als nächstes, was machen wir mit den Datenpunkten von Leuten, wo wir nicht wissen, wie alt die sind? Und hier in diesem Fall, also Missing Value Scrubber, also was machen wir jetzt mit den fehlenden Werten? Und haben dann hier definiert, okay, wir nehmen einfach den Medianwert. Das heißt, die Leute, die jetzt, oder wenn jetzt 50% der Leute Alter 35 sind, nehmen wir jetzt einfach an, dass diese Person, wo wir nicht das Alter wissen, auch 35 Jahre alt ist. Ist natürlich eine Diskussionsfrage, weil das ist eine sehr vage Vermutung, das einfach so zu machen. Kann man ab und zu machen. Wir könnten auch theoretisch einfach diesen Datenpunkt rauskicken. Aber wenn da so viele von diesen Datenpunkten betroffen sind, dann haben wir ja nur noch sehr, sehr wenige Datenpunkte da vor Ort. Und das möchten wir ja verhindern. Deswegen, also da muss man dann auch immer diskutieren. Oder da ist auch ganz wichtig, als Data Scientist mit jemandem von der Fachabteilung zusammenzuarbeiten, weil derjenige mit dem Fachwissen genau weiß, welche Kriterien denn jetzt wirklich relevant sind. Als nächstes dann, was machen wir mit den Leuten, wo wir nicht wissen, ob die jetzt irgendwie in Southampton eingestiegen sind oder sonst noch was. Und wenn man sich, also ja, dann können wir uns nochmal genauer die Daten da oben nochmal angucken, wie viele Datenpunkte denn da jetzt wirklich betroffen sind. Hier in diesem Fall haben wir jetzt diese Datenpunkte oder diese Datenreihen einfach rausgekickt. Und dann hier zum Schluss, Metadata Editor, nochmal definieren wir die eine Spalte Survived oder Überlebensspalte als ein Label. Label insofern, das ist das, was wir vorhersagen möchten. Okay, wir haben das jetzt schön gesäubert. Der nächste Schritt wäre dann, ein Modell zu bauen. Und bevor wir ein Modell bauen, teilen wir erstmal unseren Datensatz auf. Hier sehen wir, okay, gehen wir mal hier kurz rein, 0,7. Das heißt, wir nehmen 70% dieser Daten her, um erstmal ein Modell zu bauen. Diese 30% lassen wir erstmal zur Seite. Warum? Weil wir ja erstmal wissen wollen, wie gut ist denn eigentlich unser Modell? Und dementsprechend hier sowas wie Confusion Matrix, was ich vorher gezeigt habe, oder Wahrheitsmatrix mit True Positives, False Negatives und so weiter und so fort. Und das können wir nur mit diesen 30% machen. Natürlich, wenn wir jetzt dieses Splitting rauslassen würden, wäre das sowas wie, wir wissen, dass wir morgen eine Physikklausur absolvieren müssen und haben jetzt unsere Finger da jetzt oder haben tatsächlich die Physikklausur von morgen auch in unsere Hände bekommen. Und dann würden wir jetzt einfach mal all diese Fragen und Antworten auswendig lernen. Das wäre dann sozusagen unser kleines Machine Learning Modell zu dieser Physikklausur. Und dann am nächsten Tag wenden wir das dann einfach an. Aber haben ja eigentlich dann geschummelt, weil wir genau wissen, was für Fragen kommen und was für Antworten kommen. Mit diesem Splitting wissen wir, okay, nehmen wir mal an, wir haben unsere 10 Klausuren und nehmen 7 Klausuren her, um einfach nur die Fragen und Antworten auswendig zu lernen. Und die restlichen 3 nehmen wir und gehen die so durch, als wären die tatsächlich unsere Klausuren und versuchen da selber Antworten zu geben. Und dann zum Schluss gucken wir nach, okay, was war denn jetzt tatsächlich die Antwort von diesen 3 Klausuren, die wir zur Seite gelegt haben und nicht auswendig gelernt haben. Und das ist das gleiche Verfahren auch hier. Wir splitten es. Hier in dem ersten Punkt sind natürlich 70% der Daten zu finden und in dem zweiten 30% der Daten. Gehen wir mal hier zur Seite und zwar sehen hier 2-Class-Boosted-Decision-Tree. Was nämlich bei Azure Machine Learning vorhanden ist, ist so ein Katalog an mehreren Machine Learning-Algorithmen. Kategorisiert unter den Kategorien Anomaly Detection, also Anomalienerkennung, Classification, Klassifizierung, Clustering und dann Regression zum Schluss. Wenn wir uns zum Beispiel Classification angucken, gibt es hier schon einige Algorithmen. Und selbst zur binären Klassifizierung gibt es ja um die 12 Stück. Was das für Algorithmen sind, sind tatsächlich Algorithmen, die durch Arbeit von Microsoft Research kommen, von Bing, von Xbox und so weiter und so fort. Und hier dann kompiliert, einfach out of the box, kann man dann hernehmen. Hier habe ich jetzt eines von diesen Two-Class Machine Learning Algorithmen hergenommen. Und das ist dann sowas wie so ein leeres Template, was ich hernehme. Kein Input, also das sind keine Daten, sondern einfach nur so ein Konstrukt. Und das muss ich ja dann erstmal trainieren auf einen bestimmten Datensatz. Hier in diesem Fall diesen 70%, die ich hier reingeflossen habe. Deswegen hier Train Model. Als nächstes wäre dann Score Model. In anderen Worten Apply Model on bla bla bla. Das heißt, wir haben jetzt ein trainiertes Modell und wenden es jetzt auf den restlichen 30% dieser Daten an. Wir können das auch hier sehen nochmal. Erstes Input Trained Model, während hier ein erster Input von Train Model eben so ein untrainiertes Modell ist. Der zweite Input von Score Model ist dann eben ein Datensatz. Und zum Schluss ist dann hier Evaluate Model. Achso, ich lasse mal das Experiment mal kurz durchlaufen und kann es dann, während es hier läuft, noch weiter erklären. Dann auf der anderen Seite haben wir, also wir haben ja gesehen, wir haben unsere verschiedenen Modelle und möchten wissen, okay, welches Modell passt denn jetzt besser in unseren Datensatz hier rein? Und haben dann hier einfach ein weiteres Modell hergenommen. Two-Class Decision Forest. Also was der große Unterschied ist zwischen Two-Class Boosted Decision Forest und Two-Class Decision Forest ist, bei einem Decision Forest geht es darum, wir haben einen Wald voller Entscheidungsbäume, die aber unterschiedlich aufgeteilt sind sozusagen. Und ein Two-Class Boosted Decision Forest ist wieder ein Wald voller Entscheidungsbäume, wo aber so eine Verzweigung so passiert, dass man da pro Verzweigung noch etwas dazugelernt hat, also nochmal Feedback da reingenommen hat. Wir sehen hier, also während es hier läuft, was man hier oben sieht, okay, running, geht es dann hier durch die einzelnen Module durch. Bei einigen ist schon so ein grüner Haken zu sehen, hier zum Beispiel auch bei dem Two-Class Decision Forest, einfach weil das ja schon ein leeres Template ist, da wird nichts weiter nochmal dazugelernt. Dann wird es hier trainiert, Score Model und dann zum Schluss bei Evaluate Model kann man sehr leicht diese beiden trainierten Modelle miteinander vergleichen. Das ist hier noch in der Queue und hoffe ich, dass das bald auch erledigt ist. Gibt es zwischendurch noch irgendwelche Fragen? Okay. Okay, also man kann natürlich Machine Learning auch hernehmen, um Strukturen zu entdecken in dem Datensatz. Da würde ich dann sowas wie Clustering empfehlen. Weil bei Classification weiß man ganz genau, was der Outcome sein soll. Bei Clustering ist das so etwas wie, ich weiß noch nicht, was meine Daten hergeben, findet mal irgendwelche Gruppen heraus aus den Attributen. Deswegen, also wenn es da um so eine Pipeline geht, mache ich auch manchmal eher so erstmal Clustering, um herauszufinden, okay, wie viele Gruppen gibt es denn überhaupt, und darauf basiert dann so eine Art Klassifizierung zu machen. Je nachdem, also kann eine binäre Klassifizierung sein, wenn da jetzt ganz stark zwei Cluster zu sehen sind, oder kann auch sowas wie Multi-Class Classification sein, um mehrere Klassen da jetzt abzudecken. Also, okay. In der Zwischenzeit ist das auch fertig geworden. Finish, okay, ich kann mir das mal angucken mit Evaluate Model. Okay, Visualize. Und dann müsste ich, Internet. So, ja, okay. Ah, ja. Hier sehen wir zum Beispiel eine ROC-Kurve. Das ist so ein visueller Indikator dafür, sehr schnell, welches Modell denn jetzt besser sein könnte. Wenn das jetzt entlang dieser Diagonalen wäre, dann wäre das sowas wie, ich würde eine Münze werfen und das wäre komplett dem Zufall überlassen, ob jetzt Kopf oder Zahl rauskommt. Wenn das jetzt entlang diesen Achsen wäre, dann ist das ein Modell, was perfekt trainiert ist. Das wollen wir aber eigentlich auch nicht haben, weil das hieße, dass es zu gut nur auf diesen einen Datensatz passt, dass es gar nicht mit irgendwelchen Anomalien wirklich zurechtkommen würde. Deswegen ist die Idee tatsächlich, so eine Kurve zu haben in diesem Dreieck, aber dann so nah wie möglich an diesen zwei Achsen zu haben. Man sieht hier, dass zwei Modelle oder zwei Farben für die zwei verschiedenen Modelle, die wir ausprobiert haben, blau für einmal dieses Two-Class Boosted Decision Forest und rot einmal für ein Two-Class Decision Forest. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir dann hier auch gleich diese Confusion Matrix mit True Positive, False Negative und so weiter und so fort. Und dann weiter rechts hier auch Accuracy, Precision und Recall, also genau diese Werte, die man dann berechnen kann. Nehmen wir mal an, wir wollen das erste Modell hier hernehmen. Achso, gucken wir uns nochmal kurz an bei Score Model. Visualize, und dann können wir sehen, dass zum Schluss noch zwei Spalten hinzugefügt wurden. Einmal Scored Labels, also das, was vorhergesagt wurde, überleben oder nicht überleben. Und dann sowas wie Scored Probabilities, wie hoch die Überlebenschancen sind. Das ist insofern wichtig, weil hier haben wir jetzt einfach angenommen, sobald die Überlebenschance mehr als 50% ist, heißt es, okay, hätte überlebt. Ist aber nicht immer der Fall. Kann ja sein, dass 50% nicht gut genug sind. Da kann man noch diesen Threshold ein bisschen variieren, was man vorher in Evaluate Model auch sehen konnte, wo man hier so einen Slider hernehmen konnte. Wenn wir jetzt dieses Modell hernehmen möchten, kann ich das jetzt erstmal als trainiertes Modell abspeichern, Safest Trained Model, sage Titanic Model, und in der Zwischenzeit lösche ich einfach diese, weil ich möchte das jetzt als Webservice publizieren. Bei einem Webservice geht es darum, okay, Input, ich möchte irgendwelche Kriterien reinschreiben, wie weiblich, erste Klasse und so weiter und so fort, und als Ergebnis möchte ich wissen, hätte ich überlebt oder nicht und was wären meine Überlebenschancen. Das heißt, dieses zweite Modell war jetzt für mich nicht gut genug. Ich kann diese zwei auch löschen, weil ich habe das, dieses und dieses Modell kann ich löschen, weil diese beiden habe ich ja sozusagen schon abgespeichert als trainiertes Modell, was ich hier sehe. Ich fließe es hier mal rein in dieses Score-Model. Wie gesagt, wieder, es ist ein Webservice. Es heißt, ich wende jetzt mein Modell an. Deswegen brauche ich hier auch kein Splitting mehr. Ich wende einfach, also ich nehme einfach alle Daten her. Hier nur ganz wichtig, als Eingabe möchte ich ja alles Mögliche angeben, außer dass ich überlebt habe oder nicht, weil das ist ja das, was ich rausfinden möchte. Dementsprechend erstmal Project Columns reinnehmen, verbinde es dann hier auch und natürlich hier sagt Value Required, ja okay, ich muss ja sagen, welche ich rauskicken möchte oder welche Spalten ich behalten möchte. Ich möchte alle behalten, außer die Survived-Spalte. So, für meinen Webservice brauche ich auch keine Evaluierungswerte. Ich möchte nur wissen, ob ich überlebt habe oder nicht. Dementsprechend auch Project Columns. Bei Project Columns definiere ich dann nur noch zwei Spalten, und zwar Scored Labels und Scored Probabilities hier zum Schluss. Dann zu allerletzt definiere ich dann, okay, was ist denn jetzt Input und was Output für meinen Webservice? Ich fließe es hier rein und Output sollte das hier zum Schluss sein. Und lass es dann gleich mal laufen. Die Frage, die ich öfters bekomme, ist, warum geht denn jetzt der Input hier durch? Hier geht es einfach nur darum, hier definiere ich einfach, was sind denn jetzt wirklich die Kriterien, die ich eingetippt haben möchte oder als Input für meinen Webservice. Und da ist das jetzt nicht nötig, irgendwie noch weitere Informationen zu haben, wie, was sind denn jetzt, einen Augenblick, wie zum Beispiel Passenger-ID. Das interessiert mich gar nicht, weil das sind Daten, die jetzt überhaupt keine Auswirkungen haben darüber, ob ich jetzt überleben würde oder nicht. Also genau, dadurch, dass ich das unten erst reinfüge, erspare ich mir die Zeit, noch weitere Kriterien da irgendwie hinzuzufügen. Okay, ich habe das jetzt, oder ist es fertig gelaufen, kann das dann gleich hier als Webservice deployen. Okay, und ich werde dann gleich weitergeleitet auf eine weitere Seite. Hier einmal mit einem API-Key. Und da sehen wir drei verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt diesen Webservice nutzen können. Zum einen Request-Response, Batch-Execution. Also wenn ich das wirklich in eine App rein integrieren möchte, das zeige ich dann nochmal genauer. Dann auf der anderen Seite Test. Hier einmal, dann kann ich einfach manuell bestimmte Werte eingeben und dann hier zum Schluss Download Excel Workbook. Das heißt jetzt gerade bei uns, für die Marketingleute ist Excel dann immer viel attraktiver. Das heißt, sie könnten sich das dann herunterladen und sehen dann auch gleich, ah okay, ich gebe Werte jetzt für 10 verschiedene Passagiere an und kriege dann zum Schluss 2 Werte, zum einen überlebt oder nicht überlebt und dann, wie hoch die Überlebenschancen sind. Ich teste das hier einfach mal. Und sage, okay, erste Klasse, weiblich, 28, ich gehe da mit meinem Freund hin, ohne Eltern, habe, sagen wir mal, 75 irgendwie bezahlt und steige in Southampton ein. Und das gibt mir dann zum Schluss dann ein Ergebnis, ob ich jetzt überlebt hätte oder nicht. Und Details. Und sehen, okay, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit hätte ich das dann überlebt. Ich habe das mal aus Spaß bei meinen Kollegen auch mal gemacht. Die haben zum größten Teil nicht überlebt. Liegt wahrscheinlich, habe mich dadurch ganz beliebt gemacht, aber ist trotzdem ein cooler Scherz. Gehen wir mal zurück zur Präsentation. Und zwar, genau, wir haben jetzt gesehen, wie man Azure Machine Learning einsetzen kann. Aber das sieht jetzt danach aus, dass ich eigentlich tatsächlich viel Machine Learning Hintergrundwissen haben müsste. Weil ja erstmal trainieren, welches Modell soll ich denn hernehmen? Weil da gibt es ja zig viele. Nein, die Idee hierbei ist, okay, also anhand von diesen Machine Learning APIs könnt ihr eure Apps oder eure Applikationen auch so intelligenter machen, ohne da jetzt selber ein Machine Learning Modell zu bauen. Und da möchte ich auch gerne mal eine andere Demo zeigen, und zwar, das geht so Richtung Retail. Ich war zum Beispiel auf einem Kundenengagement, wo es darum ging, okay, wir haben WLAN-Router eingesetzt in einem Shopping-Mall und in den ersten 10 Minuten kriegen alle Leute, die sich da anmelden, kostenlos WLAN. Und anhand dieser Daten kann man ja eigentlich schön sehen, wie sich jetzt bestimmte Leute da weiter bewegen in einer Shopping-Mall. Und darauf basiert dann ist natürlich immer die Frage, was kann man denn jetzt meinem Kunden als nächstes Geschäft empfehlen? Darauf basiert, dass jetzt jemand sich irgendwie 50 Minuten bei H&M irgendwie aufgehalten hat, könnte man vielleicht auch empfehlen, vielleicht als nächstes bei Zara mal vorbeizugucken. Also what product is Joe most likely to buy? Also schon mal im Voraus zu wissen, wo wird denn jetzt eine Person höchstwahrscheinlich hingehen? Als nächstes, wenn jetzt die Sarah dann demnächst wieder reinkommt, wo oder back, also wird Sarah denn demnächst dann wieder in unsere Shopping Mall reinkommen? Und was unser Kunde da auch gesagt hat, war ganz interessant, weil er meinte, irgendwie mehr als die Hälfte der Leute sind nicht mehr zurück zu dieser Shopping Mall gegangen innerhalb eines Jahres. Und das möchte der als Kunde natürlich ein bisschen ändern. Er möchte ein Shopping Mall wirklich so als Zentrum des Lebens irgendwie haben. Und wie kann man das denn irgendwie ermuntern oder wie kann man jetzt Kunden dazu ermuntern, wieder mal in einer Shopping Mall vorbeizugucken? Und eine Möglichkeit ist natürlich irgendwie durch Rabattaktion. Aber da möchte man jetzt nicht irgendwie Tausende von Rabatten an alle möglichen Kunden rausschicken. Nein, idealerweise ist es ja schön personalisiert. Für jetzt weiblich Mitte 20 vielleicht Richtung Zara oder für Sportfanatiker irgendwie ein Rabatt für Nike oder so ähnlich. Und dafür gibt es so solche. Also in dieser Cortana Analytics Suite gibt es dann auch Dienste, die wir Perceptual Intelligence nennen. Perceptual von Perception, also Wahrnehmungsintelligenz. Und da geht es ganz groß eben zum einen Face APIs zu erkennen, okay, was ist, also welche, wer ist das denn überhaupt? Hier in diesem howold.net haben wir jetzt nur erkannt, okay, was für ein Geschlecht und wie alt. Aber es gibt dann noch viele weiteren Features, die man da festhalten kann, zum Beispiel also irgendwie Facial Landmarks, zum Beispiel wo ungefähr jetzt die Pupille wirklich positioniert ist und darauf dann dementsprechend herauszufinden, wer das denn wirklich ist. Speech APIs, also wirklich zu erkennen, was gesagt wird und Text Analytics dann Richtung Sentiment Analyse. Und da möchte ich gerne dann eine Demo durchgehen, die drei dieser APIs tatsächlich hernimmt. Zum einen Face API, Speech API und Text Analytics API. Wir haben hier so einen Kiosk. Oh, okay, das wird mal interessant. Wir haben hier so eine Art Kiosk und möchten da mal vorbeigucken und dann wird ein Bild von uns irgendwie erfasst. Da gehe ich dann hier auf diesen blauen Button und analysiert jetzt erstmal, okay, wie alt ich bin und analyzing. Ah, okay, wow, 20. Das ist ein guter Winkel diesmal. Gestern war es nicht so gut. Und darauf dann basiert, wird mir dann etwas empfohlen. Hier jetzt zum Beispiel eine Spa. Natürlich, es kommt immer sehr gut an. Auch bei Männern, glaube ich. Aber ja, genau, darauf basiert, wie alt ich aussehe und weiblich, kann ich dann eben etwas empfehlen. Ich könnte das natürlich noch weiterdenken, weil da gibt es noch Recommenders APIs. Hier habe ich das einfach hart gecodet, habe dann gesagt, okay, irgendwie zwischen 20 bis 50, weiblich kann man immer eine Spa empfehlen. Für Männer sind es irgendwie so irgendwie Grillsachen oder Sportsachen oder wie auch immer. Als nächstes kann ich dann sowas wie Speech, also wir haben hier jetzt Face API hergenommen. Man könnte auch Recommendation API hier anwenden, um genau etwas Personalisiertes zu empfehlen. Als nächstes möchte ich dann Speech APIs zeigen. Okay. This is really great. Okay. Also wir sehen hier rechts oben, okay, ja, this is really great, gleich zweimal erkannt. Okay, das ist ein Bug. Aber ja, anyways. Ja, wir sehen, okay, Speech API, es wurde erkannt, was ich gesagt habe und das wurde dann gleich analysiert anhand dieser Sentiment-Skala. Und wenn ich sage really great, dann okay, dann ist das natürlich extrem positiv und geht dann Richtung grün. Das ist jetzt ein Beispiel oder nur dieses, wir nennen es immer Intelligent Mall Kiosk sozusagen. Was dahinter steckt, ist zum einen hier so ein Button Analyze Image. Natürlich, wir möchten dieses Bild analysieren und sehen dann Process Image. Ich könnte hier dann auch weitergehen. Hier kann man tatsächlich auch richtige Personen dann erkennen. Und jetzt für einen Scott würde dann etwas... Also für Scott Guthrie wird dann immer ein rotes Poloshirt empfohlen. Für jetzt einen Kevin wird etwas aus McDonald's dann empfohlen zum Beispiel. Also wenn man diese Leute tatsächlich da erkennt. Hier, aber ja, ich bin weder Kevin noch Scott. Was man dann hier macht, Process Image, können wir dann hier weitergehen und sehen, ah okay, Image Processor. Wenn ich hier dann weiter runter scrolle, wird dann so. Wollte ich denn? Ach so, ja genau, was letztendlich hier hergenommen wird, ist sowas wie Image Analyzer. Und einen Blick, wo ist das denn? Ach so, ja, genau, hier ist das. Wir kreieren nämlich eine Instanz von Image Analyzer und sehen, okay, es muss ja irgendein Key noch eingegeben werden für diese Face APIs. Wo finde ich denn überhaupt diese Face APIs? Und das kann ich auch mal gerne kurz zeigen. Und zwar, wenn man hier in diesem Azure Marketplace ist, habe ich hier schon drei dieser Services abonniert. Zum einen die Face API, dann Speech API und Text Analytics API. Und wenn man dann darauf noch klickt, bekommt man natürlich diese Access oder diese Schlüssel, um die weiter dann auch herzunehmen in meiner App. Die habe ich alle festgehalten in dieser Config-Datei. Zeige ich jetzt nicht, weil sonst seht ihr alle meine Schlüssel. Aber letztendlich das, was relevant ist, ist tatsächlich diese Funktion, und zwar Detect Async. Und dann sehen wir einige Argumente, zum Beispiel Stream, okay, natürlich das Bild, was erfasst wird. False wäre dann hier in diesem Fall diese Facial Landmarks. Das heißt, ich könnte das noch weiter aufpimpen, indem dann irgendwie die Pupillen, also die Koordinaten meiner Pupillen festgehalten wird und erkannt wird, ah, okay, das ist jetzt eine Olivia oder eine Nicoletta und so weiter und so fort. True hier in diesem Fall, ich gucke mal kurz nach, hier geht es darum, mein Alter zu analysieren, als nächstes dann mein Geschlecht zu analysieren und zum Schluss Analyze Head Pose, also ob ich jetzt irgendwie so schief sitze oder wie auch immer. Das ist alles in diesen Face APIs mit inbegriffen, was ihr super leicht in eure Apps oder in eure Applikation allgemein einbauen könnt. Wo ihr die findet, ah ja genau, hier gallery.azureml.net, weil da ist das alles schön aufgelistet, was für Machine Learning APIs damit inbegriffen sind. Ein anderer Name dafür ist Project Oxford, klingt irgendwie ein bisschen cooler, finde ich. Aber letztendlich ist das natürlich alles Arbeit aus Microsoft Research. Hier habe ich vorsichtshalber ein Video noch gemacht. Okay, jetzt zusammenfassend, die letzten 5 Minuten. Was haben wir jetzt in dieser Session gemacht? Wir haben am Anfang erstmal sind alle möglichen Szenarien durchgegangen, wo Machine Learning eigentlich einsetzbar ist. Als nächstes haben wir herausgefunden, okay, was ist denn überhaupt Machine Learning? Was macht denn Azure Machine Learning oder Cortana Analytics denn in dieser Sache? Sind dann da wirklich eine Demo komplett durchgegangen, wo wir herausgefunden haben, okay, wie hoch meine Überlebenschancen sind auf einer Titanic. Dann daraufhin dieses Szenario, wenn wir jetzt nicht wirklich Machine Learning lernen wollen oder einfach nicht die Zeit dafür haben, wie können wir das wirklich super einfach in unsere Applikation einbauen, eben dieses Intelligent Mall Kiosk. Natürlich ist die Zeit immer zu kurz, um alles eben zu zeigen. Hier nur noch ein paar Ressourcen, die ich für ziemlich cool finde. Zum einen ja, die Frage, welches von diesen 12 Binary Classification Algorithmen soll ich denn jetzt hernehmen? Und das ist jetzt so ein Cheat Sheet von unserem Data Scientist Team, wo sie dann anhand eines Entscheidungsbaumes dann gezeigt haben, okay, welche Algorithmen sich denn jetzt für welche Probleme sich eignen. Und darunter ist auch ein guter Blogartikel darüber, okay, welche Fragen werden denn jetzt oft gestellt in, sagen wir, Predictive Maintenance oder in Marketing oder wenn es darum geht, irgendwie No-Show-Raten rauszufinden in einem Fußballstadion. Dann hier noch ein paar weitere Ressourcen, die ich ziemlich cool finde. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das in der Mitte, weil das ist so ein kostenloser Online-Kurs über 5 Wochen, wo es erstmal darum geht, okay, was ist Data Science, was macht denn Azure Machine Learning dabei, und das ist alles gesponsert durch Microsoft, schön kostenlos und ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe nämlich auch einen Online-Kurs gemacht, spezifisch zu Empfehlungsdiensten, und da gibt es nicht super viel Theorien, aber es gibt verschiedene Methoden, da jetzt einen Empfehlungsdienst zu erstellen. Und da gehe ich glaube, 5 Module durch, wo ich alles nochmal genau erkläre und wie ihr das in Azure Machine Learning einsetzen könnt. Da nochmal kurz eine Anmerkung, was ich vergessen habe zu erwähnen. Diejenigen, die ja schon länger als Data Scientist tätig waren, die haben dann meistens in R oder Python gearbeitet. Und das heißt jetzt nicht für die, dass sie dass wir von Microsoft verlangen, alles jetzt in die Tonne schmeißen. Nein, das wollen wir. Wir wissen natürlich, dass R und Python sehr gute Sprachen sind. Dementsprechend wollen wir das auch mit rein integrieren. Das heißt, in Azure Machine Learning gibt es auch sowas, also so Module, wo steht execute R Script, execute Python Script. Das heißt, alles, was ihr dann schon geschrieben habt in R oder Python, könnt ihr einfach per Copy-Paste reinbringen. Warum würde das jetzt ein Data Scientist machen? Einfach aus dem Grund, weil man das dann sehr schnell skalieren kann. Also zum einen, weil das ja cloudbasiert ist und zum anderen, weil man das ja global skalieren kann als Webservice gleich aufrufbar. Und wie ich jetzt darauf gekommen bin, ist in diesem Recommender-Kurs gehe ich auch mal kurz auf RStudio oder auf R ein, wie man das rein integrieren kann. Und hier nochmal alles in einer Slide zusammengepackt, wo ihr dann noch weitere Informationen finden könnt zu Azure Machine Learning. Ich habe da zum Beispiel auch eine Blogserie zu Machine Learning. Was ist das? Wann ist das hilfreich? Was gibt es denn für Probleme? Und so weiter und so fort. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.